Die Beschneidung aus strafrechtswissenschaftlicher Sicht. Vortrag von Edward Schramm, Rechtswissenschaftler und Privatdozent mit einer derzeitigen Lehrstuhlvertretung an der Universität Freiburg. Der Vortrag wurde am 22. Juli 2012 während der Tagung Beschneidung, das Zeichen des Bundes in der Kritik, einer Zusatzveranstaltung im Rahmen der Heidelberger Hochschulreden an der Hochschule für jüdische Studien Heidelberg gehalten.
Die Entscheidung des Landgerichts Köln vom Mai 2012 kam für diejenigen, welche die Diskussion um die rechtliche Zulässigkeit der Beschneidung verfolgen, nicht völlig überraschend. Und dennoch ist man verblüfft und auch betroffen, mit welcher Konsequenz, negativ formuliert, mit welcher Einseitigkeit. Und wie es der Zentralratspräsident Graumann auf den Punkt gebracht hat, mit welcher Kälte die religiös motivierte, kunstgerecht durchgeführte Beschneidung zu einer Straftat erklärt wurde. Die erste Instanz, das Amtsgericht Köln, hatte im November 2011 den angeklagten muslimischen Arzt, der die Beschneidung an einem Knaben vorgenommen hatte, vom Vorwurf der vorsätzlichen Körperverletzung freigesprochen, und zwar mit folgender Begründung: Die Beschneidung verhindere die Stigmatisierung des muslimischen Jungen. Die Beschneidung diene als traditionell rituelle Handlungsweise zur Dokumentation der Zugehörigkeit zur muslimischen Glaubensgemeinschaft. Da außerdem durch die Beschneidung bestimmte Erkrankungen ausgeschlossen würden, sei der Eingriff in die körperliche Integrität gerechtfertigt. Die Staatsanwaltschaft Köln hat daraufhin gegen diesen Freispruch Berufung eingelegt. Diese Berufung wurde vom Landgericht Köln verworfen. Das Berufungsurteil des Landgerichts Köln wurde, das als kleine Bemerkung am Rande, übrigens nicht von 3 Berufsrichtern, sondern, wie es für eine kleine Strafkammer als Berufungsinstanz vorgeschrieben ist, nur von einem Berufsrichter und 2 Schöffen, nämlich einem Postbediensteten und einem Postbeamten, gefällt. Den angeklagten muslimischen Arzt hat das Landgericht Köln nur deshalb nicht verurteilt, weil es davon ausging, dass der Arzt Erik die Rechtmäßigkeit der Handlung angenommen habe. Dieser Irrtum sei unvermeidbar gewesen, deshalb habe er ohne Schuld gehandelt. Das Landgericht Köln hat trotzdem in dem Urteil die Grundaussage getroffen: Beschneidungen sind eine Straftat. Damit wird impliziert, jeder beschneidende Arzt in Deutschland wisse dies jetzt und könne sich daher nicht mehr auf einen unvermeidbaren Verbotsirrtum berufen. Die wesentlichen 4 Argumente des Landgerichts Köln lauten: Erstens, die Einwilligung der Eltern in die Beschneidung widerspricht dem Kindeswohl und ist deshalb unbeachtlich. Zweitens, die Einwilligung ist außerdem unangemessen, da sie dem Recht auf gewaltfreie Erziehung widersprechen. Drittens, der Körper des Kindes werde dauerhaft und irreparabel verändert. Es ist nicht davon die Rede von geschädigt, sondern von verändert. Viertens, ein Kind solle selbst später bestimmen können, ob es eine Beschneidung möchte. Anders als die Vorinstanz, das Amtsgericht Köln, hat das Landgericht Köln die Religionsausübung der Eltern und das Recht der Eltern, die Religionszugehörigkeit ihres Kindes bestimmen zu können, weitgehend ausgeblendet. Und ich habe mich bei der Lektüre des Urteils auch gefragt, ob das Landgericht Köln dieses Urteil gefällt hätte, wenn es hier um die Beschneidung eines jüdischen Knaben gegangen wäre. Es ging ja um die Beschneidung eines muslimischen Knaben. Ob man sich dann zu dieser Entscheidung wirklich durchgerungen hätte, da habe ich meine Zweifel. Mit den Moslems kann man es machen, fast so. Also etwas überspitzt formuliert. Gut. Das Urteil des Landgerichts Köln hat seine Vorgeschichte in der rechtswissenschaftlichen Diskussion um die strafrechtliche Bewertung der Beschneidung. Bis zum Jahr 2008 fanden sich im rechtswissenschaftlichen Schrifttum kaum Stellungnahmen zu diesem Thema. Und es ist zu vermuten, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass kein Strafrechtswissenschaftler die Beschneidung bis dahin für etwas Verwerfliches oder gar für strafwürdiges Unrecht angesehen hat. Der emeritierte Passauer Strafrechtsprofessor Beulke spricht in diesem Zusammenhang auch von einer schweigenden Mehrheit. Dann kam mit einem Paukenschlag die Position des Passauer Lehrprofessors Putzke, auch in Verbindung mit einem Beitrag mit Ärzten im Deutschen Ärzteblatt. Und Putzke hat in vielen Beiträgen, in vielen verschiedenen Zeitschriften diese Ansicht verbreitet und dank seines rhetorisch und didaktisch geschickten Auftretens geradezu populär gemacht. Von ihm stammt auch ein bekanntes kleines Lehrbuch zur Strafprozessordnung, das bei den Studenten sehr beliebt ist. Also der Mann weiß einfach, die Dinge so darzustellen, sehr gut darzustellen, wie er sie sieht. Ihm sind dann weitere Autoren gefolgt, vor allem sein akademischer Lehrer Herzberg, der Herzberg-Schüler Schlehofer, der Jener Strafrechtsprofessor Jaruschek und der Dresdner Strafrechtsprofessor Sternberg-Lieben. Putzke sieht in einer nicht medizinisch indizierten, von den Eltern veranlassten Beschneidung stets einen Verstoß gegen das Kindeswohl. Die religiöse Zielsetzung des Beschneidungsakts sei zwar in die erforderliche Abwägung einzubeziehen, letztlich aber unerheblich. Die Kosten der Beschneidung für den Knaben seien ungleich höher als der Nutzen. Man sieht hier auch die Begrifflichkeiten, wie utilitaristisch hier auch argumentiert wird, Kosten, Nutzen. Ja. Sein mit ihm eng verbundener akademischer Lehrer, der emeritierte Bochumer Strafrechtsprofessor Herzberg, lehnt eine Einbeziehung der religiösen Vorstellungen bei der Bewertung des Kindeswohls überhaupt ab. Putzke zieht sie wenigstens noch ein als Abwägungsfaktor, während Herzberg das ja pauschal ablehnt und die religiöse motivierte Beschneidung für Gewalt erklärt. Herr Bielefeld hat gerade darauf hingewiesen, mit welchem verfassungsrechtlichen Kunstgriff das geschieht. Man verweist auf die Weimarer Reichsverfassung, wo eben die Grundrechte nicht eingeschränkt werden können durch die Religion. Aber ich frage mich dann, warum haben wir dann Artikel 4 und warum haben wir Artikel 6? Die würden ja völlig leer laufen, wenn wir das Weimarer Verständnis hier zugrunde legen würden. Also eigentlich unhaltbar. Diesen 5 Wissenschaftlern, die eine Bestrafung der religiös motivierten Beschneidung fordern, stehen mindestens 11 Stimmen aus der Rechtswissenschaft gegenüber, die eine Beschneidung für straflos halten. Da möchte ich auch darauf hinweisen. In dem Urteil wird behauptet, die herrschende Meinung halte die Beschneidung für strafbar. Mitnichten. Die herrschende Meinung hält die Beschneidung für straflos. Nur schreien die nicht so laut wie die anderen. Ja? Also, zu diesen 11 Stimmen zählen etwa der Erlanger Zivilrechtsprofessor Rohe, Zähle, Exner, der Würzburger Professor für öffentliches Recht Schwarz, der Münsteraner Strafrechtswissenschaftler Fatih Mokadam, der Bayreuther Strafrechtsprofessor Valerius, der Passauer Strafrechtsprofessor Beulke, Diesner, der Gießener Strafrechtsprofessor Kropp, der BGH-Richter Fischer in seinem Kommentar zum StGB, dem großen Standard-StGB-Kommentar, allerdings ohne nähere Begründung. Und auch ich vertrete die Ansicht, dass es straflos sein soll. Ich habe mich vor 2 Jahren habilitiert zum Thema Ehe und Familie im Strafrecht in Tübingen. Und ein kleiner Abschnitt, 10 Seiten aus den 500 Seiten, die beschäftigen sich mit der Beschneidung. Es ist natürlich unmöglich, in der Kürze der Zeit all diese Positionen im Einzelnen, die für eine Straflosigkeit sprechen und die aufgeführt werden, auszuformulieren oder gar zu diskutieren. Ich möchte Ihnen dennoch die wesentlichen Thesen für die Straflosigkeit wie folgt zusammenfassen. Erstens, der Eingriff sei geringfügig und sozial adäquat, bewege sich also im Rahmen des sozial Üblichen. Zweitens, das Recht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit und dasjenige der Eltern auf religiöse Erziehung kollidieren miteinander. Wenn aber der Eingriff medizinisch fachgerecht durch einen Arzt vorgenommen werde, sei dieser Konflikt aufgehoben. Drittens, die religiös motivierte Beschneidung stelle sich als zulässige Ausübung des Grundrechts der Religionsausübung dar, da es sich dabei um keine erhebliche Misshandlung handle und die Eltern zudem ohne Schädigungsabsicht handelten. Viertens, die Position von Fatih Mokadam, die von Eltern veranlasste Beschneidung des Kindes sei stets eine zulässige Ausübung des elterlichen Sorgerechts. Es komme gar nicht darauf an, ob sie religiös motiviert ist oder nicht. Auch die rein ästhetische oder präventivmedizinische Indikation ist erlaubt. es sei denn, das Kind legt gegen den Eingriff sein Veto ein. Nur unvertretbare Entscheidungen sind vom Sorgerecht erfasst. Und falls Sie mir gestatten, am Schluss noch meine Position. Eine Beschneidung ist demnach nur dann zulässig, wenn sie medizinisch oder religiös indiziert ist. Zu den Rechten der Eltern gehört es, das Sorge- und Erziehungsrecht gegenüber ihren Kindern auszuüben und schon den Kindern die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft zu ermöglichen und sie religiös zu erziehen. Weckt man diese Grundrechte der Eltern, Religionsausübung aus Artikel 4, in Verbindung mit Artikel 6, die Ausübung des elterlichen Erziehungsrechts, ab mit dem Recht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit aus Artikel 2 und seinem Persönlichkeitsrecht zu bestimmen, wie sein Körper auszusehen hat, wie er behandelt wird bis zur Volljährigkeit, so wiegen meines Erachtens die Religionsausübung in Gestalt der Sorgerechtsausübung schwerer als die Rechtsposition des Kindes, da der Eingriff letztlich nicht so gravierend ist, als dass man ihn ausnahmslos verbieten müsste. Würde man nämlich andererseits jüdischen Eltern den Beschneidungsakt verbieten, hieße dies, dass deren Kinder nicht Juden werden dürfen und die Eltern, wenn sie doch die Beschneidung veranlassen, sich strafbar machen. Es hieße ebenso für Moslems, dass die Erfüllung eines wichtigen Gebots des islamischen Glaubens durch den deutschen Gesetzgeber unter Strafe gestellt würde. Dieses Ergebnis kann nicht richtig sein. Ich hielte eine solche Verurteilung und die Strafe ist immer noch der intensivste zulässige Grundrechtseingriff, den unsere Rechtsordnung kennt. Ich hielte eine solche Bestrafung für verfassungswidrig. Um nun für Rechtsklarheit und Rechtssicherheit zu sorgen, beabsichtigt der deutsche Gesetzgeber, die Beschneidung ausdrücklich in einem Gesetz zu regeln. Und ich möchte schon einmal im Vorgriff auf die künftige Gesetzgebung hierzu ein paar Anmerkungen machen, weil das ja auch wichtig ist für die politische Diskussion, wie ein solches Gesetz denn ausgestaltet sein könnte. Nun, man hat sich zunächst noch nicht darüber geeinigt, in welchem Gesetz die Beschneidung geregelt werden soll. Es bieten sich hierfür an, die künftigen Regelungen zum Verhältnis von Patienten und Arzt im zweiten Buch des Bürgerlichen Gesetzbuch. Die Bundesregierung will ja ein Patientengesetz erlassen und das im Herbst umsetzen, ins BGB integrieren. Weiterer denkbarer Ort wären die familienrechtlichen Bestimmungen im vierten Buch des BGB, sodann das Gesetz zur religiösen Kindererziehung und schließlich das Strafgesetzbuch. Wir Juristen haben ja von den Schriftgelehrten gelernt, dass es im Zweifelsfall bei der Auslegung eines Gebots oder Verbots durchaus darauf ankommen kann, wo eine Norm platziert ist. Auch wenn die gesetzessystematische Verankerung wiederum nicht überbetont werden darf, würde ich doch davon abraten, die Regelung ins künftige Patientenrecht aufzunehmen. Denn dieses trifft primär Aussagen zum Vertragsrecht, also zur vertraglichen Ausgestaltung des Verhältnisses von Arzt und Patient und zu den Schutzrechten des Patienten gegenüber dem Arzt. Doch dies ist nicht das Thema der Beschneidung. Ganz abgesehen davon, dass die Zirkumzision ja auch von Geistlichen vorgenommen wird. Gegen eine Verankerung im Strafgesetzbuch spricht, dass die dort aufgeführten Rechtfertigungsgründe eher allgemeiner Natur sind und die auf speziellen Situationen zugeschnittenen Rechtfertigungslagen außerhalb des StGB angesiedelt werden. Für eine Verankerung im Gesetz über die religiöse Kindererziehung, wie dies etwa der Göttinger Verfassungsrechtler Heinig vorgeschlagen hat, spricht zwar, dass damit der religiöse Charakter der Beschneidung hervorgehoben wird, wenn man in der neuen Beschneidungsregelung aber auch eine Aussage treffen will, zur medizinisch indizierten Beschneidung oder eine Beschneidung auf Wunsch der Eltern auch ohne Vorliegen einer religiösen oder medizinischen Indikation erlauben möchte, dann ist dieses Gesetz nicht der richtige Ort. Der beste Ort wäre meines Erachtens das Familienrecht im BGB, das heißt eine Platzierung im Kontext des elterlichen Erziehungsrechts, denn um dessen Ausübung geht es hier. Zweitens, es ist auch zu lesen, auch in der Resolution des Deutschen Bundestags vom 19. Juli, dass die Beschneidung von Kindern zulässig sein müsse, beziehungsweise dass sie straffrei sein müsse. Es ist dabei durchaus wichtig, die Wortwahl zu beachten, mit der die Straflosigkeit der Beschneidung umschrieben wird. Erklärt man nämlich die Beschneidung nur für straflos, so kann dies so interpretiert werden, dass sie außerhalb des Strafrechts als rechtswidrig anzusehen ist. Dann wäre über die Beschneidung ein rechtliches Unwerturteil gefällt. Sie steht im Widerspruch zur Rechtsordnung. Sie ist also öffentlich-rechtlich oder zivilrechtlich verboten. Sie ist nur nicht so schlimm, dass deswegen gleich eine Strafe verhängt werden muss. Ja. Wir haben ein ähnliches Problem bei den Regelungen zu bestimmten Formen des Schwangerschaftsabbruchs, ja, wo auch diese Problematik entsteht. Soll denn dies wirklich das Ergebnis der Straffreistellung der Beschneidung sein? Strebt man hier nicht vielmehr als Ergebnis an, die deutsche Rechtsordnung akzeptiert in jeder Hinsicht und in jedem ihrer Teilgebiete, nicht nur im Strafrecht, sondern auch im Zivil- und öffentlichen Recht, die Beschneidung von Knaben unter bestimmten Voraussetzungen? Die Frage ist nicht nur eine akademische. Denken Sie daran, bei einer Beschneidung kommt es zu Komplikationen, wie etwa im Kölner Fall. Die Beschneidung wird kunstgerecht durchgeführt, aber es treten Komplikationen auf. Kann das dann dazu führen, dass der Arzt schadensersatzrechtlich haftet, ja, weil er sich ja eigentlich rechtswidrig verhalten hat? Erklärt man das hingegen für rechtmäßig oder nicht rechtswidrig, hätte diese Straffreiheit sozusagen eine Ausstrahlungswirkung auf die komplette Rechtsordnung. Eine weitere Konsequenz einer bloßen Straflosigkeitslösung wäre es, dass die Beschneidung ein rechtswidriger Angriff auf das Kind ist und damit auch ein notwehrfähiger Angriff. Das würde etwa bedeuten, dass fanatische Beschneidungsgegner einen Geistlichen, der gerade eine Beschneidung vornehmen möchte, mit Gewalt daran hindern dürften. Und zwar auf der Grundlage des Rechtfertigungsgrunds der Notwehrhilfe nach § 32 Strafgesetzbuch. Diese sehr fragwürdige Konsequenz ließe sich eben vermeiden, wenn man die Beschneidung für nicht rechtswidrig erklärt. Natürlich könnte man es sich vorstellen, dass mit der Formulierung "macht sich nicht strafbar" auch die Entscheidung des Gesetzgebers verbunden ist, keine Notwehr zugunsten des gerade beschnittenen Kindes ausüben zu dürfen. Das muss sich dann aber aus der Gesetzesbegründung ergeben. Und noch ein letztes, als drittes. Es wäre sodann danach zu fragen, ob der Eingriff nur von einem Arzt oder nur von einem Geistlichen vorgenommen werden darf und welche Ausbildung die beschneidende Person dafür aufweisen muss. Es sollte klargestellt werden, dass nur die Beschneidung von Knaben, nicht aber diejenige von Mädchen erlaubt sein soll. Es muss auch hervorgehoben werden, dass nur die fachgerechte Beschneidung, nicht aber sonstige Beschneidungshandlungen erfasst sind. Es wäre auch zu fragen, ob es nicht hinsichtlich der unterschiedlichen Beschneidungsrituale vielleicht doch es Spielräume gibt innerhalb der Religionsgemeinschaften. Ja. Eine möglichst schonend durchgeführte Beschneidung zu garantieren, ja, und insofern dem Druck der öffentlichen Meinung insoweit entgegenzukommen, ob man sich nicht fragen muss, es gibt bestimmte Beschneidungstechniken, die sind eben schmerzhaft, sind blutig, die wollen wir nicht, oder ob der Glaube hier sozusagen Spielräume eröffnet für eine Anpassung, auch an Vorstellungen, eine möglichst sanft durchgeführte Beschneidung zu ermöglichen. Aber das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, die können letztlich nur die Religionsgemeinschaften selber beantworten. Es sollte sich auch aus der Gesetzesbegründung klar ergeben, welche Beschneidungstechniken noch rechtlich akzeptiert werden können, weil sie religiös zwingend vorgegeben sind, beziehungsweise ob es auch Beschneidungsformen gibt, die man rechtlich nicht tolerieren kann. Und auch muss natürlich erörtert werden, ob nur die medizinisch oder religiös motivierte Beschneidung oder auch die Beschneidung aus rein ästhetischen oder präventiven Gründen straffrei bleiben soll. Ich tendiere dazu, nur die medizinische und religiös indizierte Beschneidung zuzulassen, nicht aber generell die Beschneidung in das Ermessen der Eltern zu stellen, weil der Eingriff als solcher zwar nicht gravierend ist, aber auch keine Bagatelle. Sie kann zu Komplikationen führen im Einzelfall. Und vor diesem Hintergrund sollte man die Entscheidung der Beschneidung vielleicht doch oder sicherlich eher dem Betroffenen selber überlassen, es sei denn, es liegt eine medizinische oder religiöse Indikation eben vor. Mit diesem kleinen Ausblick in die Zukunft möchte ich nun meine Ausführungen schließen. Ich hoffe, dass es dem Gesetzgeber gelingen wird, eine gesetzliche Regelung zu schaffen, die zum Ausdruck bringt, dass wir in einem Gemeinwesen leben, das den jüdischen und muslimischen Religionsgemeinschaften mit Toleranz und Respekt begegnet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.